Willkommen beim Podcast von www.aso.info.
Syriza ist ein einzigartiges Phänomen in der heutigen politischen Landschaft. In keinem anderen Land gibt es auf diese Art dieses Phänomen, nämlich, dass die Angriffe des Kapitals gegen die Bevölkerung, ihr wisst das alle, in Griechenland wurde innerhalb von 2 Jahren der Lebensstandard der Bevölkerung halbiert, der großen Mehrheit. Nur in Griechenland haben diese Angriffe sowohl eine Massenbewegung erzeugt, wie auch, und das ist das Außerordentliche an der Sache, auch eine Organisation hervorgebracht in kürzester Zeit, die versucht, eine gesamtgesellschaftliche Antwort auf die Krise zu geben, die versucht, eine Alternative aufzuzeigen. Ich bin nicht hier, um euch irgendwie von dem bolschewistischen Parteifetischismus zu überzeugen, aber die Frage einer Organisation ist doch ziemlich wichtig, neben der Massenbewegung, eben weil sie die gesamtgesellschaftliche Frage aufs Tapet zieht. Ich glaube, dass zum Beispiel in Ägypten, wo es ja auch eine Massenbewegung gibt, die auch schon etwa 2 Jahre alt ist, dass in Ägypten das nicht passiert ist bis zum heutigen Tage und dass das schon schwere Konsequenzen auch gehabt hat. Wenn ich denke, dass in Ägypten bis weit in die Linke hinein diese den Militärputsch unterstützt haben, was eine katastrophale Position ist, weil die Tahrir-Leute es noch nicht zustande gebracht haben, auch nur ein Minimum einer Organisation hervorzubringen, die diese gesamtgesellschaftlichen Fragen aufwirft, und in diesem Rahmen der Stellung der gesamtgesellschaftlichen Fragen würde man natürlich nie auf eine Position kommen, wie die Unterstützung eines Militärputsches in dieser Art, wie das in Ägypten geschehen ist, was meiner Meinung nach wirklich katastrophale Folgen hatte oder hat in dieser Bewegung. Ich glaube, dass das Phänomen, das sogenannte Tina-Phänomen, es gibt keine Alternative, dass das die stärkste Karte ist in der Hand der bürgerlichen Klasse. Das ist das Hauptding, mit dem sie die Bevölkerung irgendwie nicht zu mehr Radikalität bringen, weil immer, auch in Griechenland noch, die Mehrheit der Bevölkerung glaubt nicht daran, dass es wirklich eine gesamtgesellschaftliche Alternative braucht. Sie glauben, das ist nicht möglich, das Kräfteverhältnis reicht nicht für das und so. Und die Hauptaufgabe einer Organisation ist es, genau dieses Phänomen aufzuarbeiten und das zu entwickeln, eine Antwort nicht nur auf einzelnen Fragen, nicht nur auf der Gewerkschaftsebene, nicht nur auf der Ebene des Generalstreiks etc. etc., sondern die Frage zu stellen, müssen wir das kapitalistische System als Gesamtes vielleicht in Frage stellen und mit welchen Kräften tun wir das und auf welche Art. Syriza also ist eine Organisation, die innerhalb von 2 Jahren entstanden ist. Sie hat heute 35.000 Mitglieder. Davon sind 30.000 Mitglieder eigentlich in den letzten 2 Jahren zu Syriza gestoßen. Das sind absolut junge Leute, die eigentlich politisch bis vor 2 Jahren noch fast nichts oder nichts getan haben, die sich gesammelt haben in Syriza und die diese Fragen diskutieren. Ich muss ganz rasch eine Zusammensetzung von Syriza erläutern. Syriza mit ihren 35.000 Mitgliedern am Syriza-Kongress, am ersten Syriza-Kongress waren 3.552 Delegierte auf 10 Mitglieder ein Delegierter. Von diesen 35.000 Mitgliedern ist die Tsipras-Führung oder Synaspismus, diese Tendenz, die rund um Tsipras ist, die repräsentiert in etwa 18.000 dieser Mitglieder. Dann gibt es den Gegenpol, das ist das sogenannte R-Projekt oder Red Network-Projekt der Linken. Das besteht aus revolutionären Grüppchen, die vielleicht etwa 400 Mitglieder haben, aber eine Basis innerhalb dieser Syriza-Mitgliedschaft von etwa 2000 Leuten. Dann gibt es als wichtige Strömung innerhalb von Syriza die linke Plattform. Das ist ein linker Flügel von Synaspismus, die etwa 8000 Leute repräsentieren. Dann gibt es eine aus dem Maoismus entstandene Strömung, die COE, die etwa 2000 Leute organisiert. Und dann gibt es noch die, die man in Deutschland Postautonome nennen würde, das Netzwerk für soziale Rechte, die auch etwa um die 2000 Leute repräsentieren. Es gab eine Polarisierung am Kongress zwischen links und rechts. Ein sehr ausgeprägter Differenzierungsprozess auf folgenden Fragen. Es ist ein bisschen eine Tragödie in der Geschichte, dass jedes Mal, wenn in solchen großen Konflikten eine linke Strömung entsteht, dass diese sehr rasch, wenn sie in der Nähe der Macht ist, also der Regierungsmacht ist, dass sie integriert wird durch diese gesellschaftlichen Aspekte und rasch nach rechts geht. Ich habe das erlebt, ich war ja 10 Jahre lang in den 80er Jahren Mitglied der PT, der brasilianischen PT, der Partei, die heute an der Macht ist, die Lula-Partei. Man redet auch in Syriza von der Lulalisierung der Syriza. Also Lula war ja auch einer, der dann als Richtung Macht ging, sehr rasch nach rechts ging und letztendlich sogar dann eine Wirtschaftspolitik betrieben hat in Brasilien, als er dann Präsident wurde, Lula, die rechter ist als diejenige Wirtschaftspolitik der Militärregierung bis 1985 an der Macht war. Also in Syriza gibt es auch diesen Trend nach rechts, der sich auf drei Fragen ausdrückt. Auf der Schuldenfrage, der Frage des Finanzsektors und auf der Frage des Regierungsprogramms. Bei der Schuldenfrage, also der Kongress war unter der Regie der Mehrheit, der Tsipras-Führung, und die hat eigentlich das Hauptthema des Kongresses war die Einheit der Partei. Also Syriza wurde am ersten Kongress von einer Bewegung in eine Partei verwandelt, in eine Organisation verwandelt. Tsipras wollte eigentlich nicht diese politischen Themen diskutieren, sondern er hat den ganzen Kongress hindurch das Thema lanciert von der innenparteilichen Demokratie und dass es nicht angehe, dass da verschiedene Gruppen und Strömungen in Syriza existieren würden, dass die einfachen Mitglieder benachteiligen würden, die sich dann nicht wehren könnte, und dass man diese Tendenzen auflösen muss. Also der Antrag war, innerhalb von 3 Monaten müssen sich alle Tendenzen in Syriza auflösen. Es wird verboten, eigene Zeitungen und Propagandatrakte zu haben. Sie können nicht mehr proportional in der Leitung vorhanden sein. Sie müssen eine Einheitsliste machen bei der Wahl der Leitung, der Parteileitung. All diese Diskussionen fanden statt und die Linke und Tsipras wollte eigentlich mit dieser Art von Diskussion ablenken von den entscheidenden Fragen, nämlich was machen wir, wenn wir an der Regierung sind? Was soll denn da anders werden? Wie können wir das Kräfteverhältnis ändern, um wirkliche Reformen, wirkliche Änderungen heranzubringen? Und was machen wir mit diesen Generalstreiks, mit diesen 30 Generalstreiks, die in Tat und Wahrheit ja gar nie Generalstreiks waren? Als ich dort in Griechenland war, am 14. Juli, da gab es gerade einen Generalstreik, der läuft folgendermaßen ab, bei der Metro zum Beispiel, die wird geschlossen morgens, um 6 Uhr fährt sie nicht und nachmittags um 3 hat sie wieder normal funktioniert. Und das nennen dann die Leute Generalstreik. Das ist natürlich, so geht es natürlich nicht an. Nicht? Das heißt, es sind stündige Teilstreiks, das aus sehr merkwürdigen Gründen hier überall außerhalb von Griechenland, aber selbst in Griechenland als Generalstreik deklariert wird und die natürlich allesamt, alle 30 oder 32, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es bisher waren in dieser Zählung, eigentlich nichts bewirkt haben. Das Kräfteverhältnis auf jeden Fall nicht verändert haben. Die entscheidende, also Tsipras hat dann Anträge gestellt, nämlich, dass man bei der Schuldenfrage nicht wie bisher im Programm von Syriza bekannt war, dass man sagt, die Schuldenfrage, wir bezahlen diese Schulden nicht mehr und wir verlangen ein Schuldenauditorium, das heißt eine praktisch wissenschaftliche Abklärung davon, wie diese Schulden entstanden sind, wie viel Geld ins Land reingekommen ist, wie viel Geld rausgegangen ist, in welcher Form, was war Zinsen, ging an die Banken, was ging in Investitionen, was ging in Korruption und all das. Das ist sehr wichtig, dass die Bevölkerung das weiß, genau was, wie sind denn diese Schulden eigentlich entstanden, nicht? Wenn man in Deutschland ja rumhört, in den Massenmedien, sind sie entstanden, weil die Griechen faule Hunde waren, nicht? Und das ist natürlich ein politisches Totschlagargument sondergleichen. Und selbst die Griechen glauben natürlich bis zu einem gewissen Grade an diese Mär, dass die Schulden entstanden sind, weil die Griechen zu wenig arbeiten oder weil sie zu viel ausgeben und solchen Nonsens. Tsipras hat durchgesetzt, und das war die heftigste Diskussion, dass jetzt ab dem ersten Kongress dieser Partei man nicht mehr die Parole verteidigt, keine Schuldenzahlung und Schuldenaudit. Neu ist jetzt die Parole, man muss mit der EU verhandeln und versuchen, Teile der Schuld nicht mehr zu bezahlen oder runter zu verhandeln und ein Schuldenaudit. Es ist das zeigt den Charakter ein bisschen der Tsipras-Führung. Es gibt ja Erfahrungen in der Schuldenfrage, nicht? In Südamerika waren in den 80er und 90er Jahren die Schuldenfrage das Thema Nummer 1. Jeden Tag haben wir diskutiert über die Schuldenfrage in den 80er Jahren in Brasilien. Jeden Tag. Und es ist eine historische Erfahrung, dass in keinem Land der Welt, in keinem einzigen Land der Welt hat Schuldenverhandlungen zu irgendwas geführt. Nirgendwo, weder in den afrikanischen noch in den lateinamerikanischen Ländern, hat es keinen Millimeter sich bewegt durch all diese Tausenden von Verhandlungen, die brasilianische, mexikanische und all diese Regierungen geführt haben. Wenn man nun am Syriza-Kongress das durchsetzt, dass das die Hauptstoßrichtung ist, dass man verhandelt, dann wird man auch in Griechenland gar nirgendwo hinkommen. Eine griechische Wirtschaft, die lächerlich ist im Vergleich im Weltmaßstab, die nicht sehr stark ist. Wie, mit welchen Kräften sollen dann die verhandeln? Wieso soll dann eine Tsipras-Regierung mehr rausholen als eine bürgerliche Regierung? Ist überhaupt, das hat es noch nie gegeben, sowas. Ist noch nie was erreicht worden auf diese Art und Weise. Trotzdem wurde das durchgesetzt mit etwa 60% dafür und 40% dagegen, war wie gesagt die heftigste Diskussion und vielleicht auch die typischste Schuldenfrage. So geht das nicht. So kommt man da nicht weiter.
Das ist vielleicht nicht genügend, aber das, die Auflösung der Tendenzen kann das auch durch.
Ich komme noch drauf, ja. Also das war eine Frage. Und überhaupt diese ganze Schuldenfrage, glaube ich, ist ja ein... Die ganze Welt redet jeden Tag nur über die Schuldenkrise. Und eigentlich ist ja das ein irrsinnig raffiniertes Ablenkungsmanöver. Wenn man mal so nur ganz grob die Zahlen nimmt, wie diese Schulden stehen. Weltweit sind die öffentlichen Schulden 42 Billionen Dollar. Davon sind USA 15 Billionen, Japan 12 Billionen, EU 10 Billionen und der Rest der Welt 4 Billionen. Öffentliche Schulden. Jetzt, wenn man das anguckt, durch die Steuererleichterungen für die Reichen und Superreichen wurden in den letzten 20 Jahren mindestens 20 Billionen weniger eingenommen. Eher gegen 30 Billionen. Von diesen 42. Dann wurden bekanntlich 20 Billionen ausgegeben zur Rettung der Banken. Das heißt, man könnte sagen, die ganzen weltweiten öffentlichen Schulden sind direkt und indirekt durch zwei Dinge entstanden. Bankenrettung und Steuersenkungen für die Reichen. Und wieso soll dann die Bevölkerung das abbezahlen, nicht? Also wenn man das in den Köpfen der Bevölkerung bringt, solche Sachen, dann ist natürlich die Motivation für ein Schuldenaudit, der wirklich aufklärt, wohin das Geld ging, was da passiert, wie diese ganzen Schulden entstanden sind, enorm wichtig für das Bewusstsein der Leute. Wenn du willst, dass die Leute gegen etwas kämpfen, dann müssen sie genau wissen, was passiert ist. Und jeder Schuldenauditorin auch in Griechenland würde das auf herrlichste Art und Weise zum Ausdruck bringen, dass, wie das auch die Syriza-Leute sagen, mindestens 70% dieser Schulden sind illegitim. Von diesen 350 Milliarden, die Griechenland hat. Und das ist ein wichtiges politisches Faktum. Tsipras hat mit dieser Position, die er am Kongress durchgebracht hat, die Schuldenfrage eigentlich entpolitisiert. Er hat sie von der Tagesordnung weggenommen in gewisser Hinsicht. Er hat sie nicht benutzt, um die Leute zu radikalisieren, um zu politisieren. Im Gegensatz, es geht ihm nur darum, an die Regierung zu kommen. Und was er dann an dieser Regierung machen wird, das ist die große Frage. Und auch dieses Problem wollte er eigentlich nicht diskutieren. Ich glaube, ausgehend von diesem Tina-Effekt, dass die Leute vor allem deshalb nicht so richtig sich wehren können, weil sie nicht sicher sind, was danach kommt, ist ja auch ein bisschen ein Problem im arabischen Raum, nicht? Die Leute sagen, ja, schön und gut, diese Revolution, aber was kommt danach? Und jetzt sehen wir zum Teil noch, es wird sogar noch schlimmer zum Teil danach. Das ist ein ganz mächtiges politisches Phänomen. Deshalb wäre, und das hat die Linke versucht, als minderheitliche Position zu sagen, wir wollen an diesem Kongress diskutieren, was das Syriza-Regierungsprogramm ist, und zwar ganz konkret. Was werden wir tun in den ersten 100 Tagen einer hypothetischen Syriza-Regierung? Was heißt das? Wir wissen alle, und das wissen auch die Syriza-Leute, es herrscht in Griechenland nicht eine revolutionäre Situation oder eine vorrevolutionäre Situation. Weit davon entfernt. Aber die radikale Linke muss doch eine Antwort haben, auch wenn wir uns nicht in einer revolutionären Situation befinden in Griechenland, muss sie eine Antwort haben, wie soll es weitergehen? Das interessiert die Bevölkerung. Und der Faktum, dass Syriza nicht klar erscheint auf dieser Frage, dass die Menschen nicht genau wissen, was passieren wird, wenn die Syriza gewählt wird, übrigens als minderheitlich, nicht nach dem griechischen Wahlsystem, sind sie ja mit 30%, haben sie 50% der Parlamentssitze. Das ist ein Phänomen, das gab es auch in Brasilien, dieses Phänomen in den Lokalregierungen, dass die PT an die Regierung kam, aber als minderheitliche Kraft und dann im Parlament blockiert. Das ist ein wichtiger Aspekt, dass nicht die Mehrheit der Gesellschaft stand hinter ihm. Man muss die Mehrheit der Gesellschaft gewinnen und das kann man nur, wenn man den Menschen deutlich machen kann, ja, es gibt eine Möglichkeit, anders Politik zu machen als über Sparmaßnahmen, als über Arbeitslosigkeit, als über die Liquidierung des Gesundheitssystems, die Liquidierung des Bildungssystems. Es gibt eine realistische andere Möglichkeit, das Problem anzugehen. Und das ist mit einem Regierungsprogramm, das nicht das gesamte Problem löst, aber das den Weg weist in Richtung Lösung der Probleme. Das heißt, ein Regierungsprogramm von radikalen, wirklichen Sofortreformen, die Bevölkerung überzeugen können, die Mehrheit der Bevölkerung überzeugen können, ja, das ist der richtige Weg. Wir wählen nicht mehr PASOK, wir wählen nicht mehr Neodemokratia. Syriza macht eine andere Art von Politik. Syriza führt ein bisschen aus der Krise raus mit diesen Sofortreformen. Das wurde leider nicht so diskutiert. Die Linke, die meiner Ansicht nach dieses R-Projekt eine sehr gute Position hat, die waren dabei, also wie gesagt, Syriza formal wurde 2003 gegründet, aber faktisch existiert die Syriza als Massenorganisation erst seit 2 Jahren. Das muss man im Hinterkopf haben, die Leute dort sind neu in der Politik, die Leute wollen dort politische Grundsatzdebatten führen, sie radikalisieren sich mit jedem Tag, sie politisieren sich mit jedem Tag, aber diese Fragen müssten dazu diskutiert werden. Das wurde ziemlich brutal abgewürgt, diese Diskussion, und immer wieder auf die Frage der Tendenzen, der Gruppierung, dass die Demokratie in der Partei beschädigen würden und so weiter. Das war die zweite Frage, also die Schuldenfrage, ganz wichtig. Die Frage des Regierungsprogramms. Das offizielle Regierungsprogramm ist einfach eine Ansammlung, das ist ein 20-seitiger Text, eine Ansammlung von Plattitüden, wie, ja, wir wollen das Land vor dem Abgrund bewahren, wir wollen ein bisschen das Militärbudget kürzen, aber ohne die Kampfkraft der Armee zu beschädigen. Man muss wissen, Griechenland hat weltweit das höchste Militärbudget oder eins der höchsten Militärbudget. Gemessen am Bruttosozialprodukt, gemessen an der Bevölkerung hat Griechenland das höchste Militärbudget immer noch, bis heute. Und das ist ja wahnwitzig, sowas, nicht? Und dann sagt man, man kann kein Militärbudget kürzen, ohne dass man die Kampfkraft der Armee bis zu einem gewissen Grad reduziert, nicht? Also die größte Armee im Ganzen, die größte Armee in proportional im EU-Raum und so. Also solche Plattitüden, 20 Seiten lang, das Banksystem muss unter öffentliche Kontrolle, muss im Dienste der Bevölkerung stehen. Ja, was heißt denn das, nicht? Muss im Dienste der Bevölkerung stehen. Und da war der dritte Antrag der Syriza-Leitung, nämlich, dass Syriza jetzt, im alten Programm war es die Verstaatlichung, die Vergesellschaftlichung des gesamten Finanzwesens neu. Es wird nur noch ein Teil des Finanzsystems verstaatlicht oder vergesellschaftet, praktisch im Stile, es werden nur noch die bösen Banken verstaatlicht und die guten Banken werden nicht mehr verstaatlicht. Wer auch nur das Minimum von Wirtschaftspolitik versteht, der weiß doch ganz genau, dass man die Spekulation auch nicht im geringsten einschränken kann, wenn man nicht das ganze Finanzsystem in einem Land kontrolliert. Das ist völlig unmöglich. Es gibt überhaupt keine idealistischere Position als die, wenn du nur die Hälfte des Banksystems verstaatlichst und die andere Hälfte frei weiterwirtschaften kann nach den Kriterien des Marktes, kann man die Spekulation unmöglich kontrollieren. Das gibt es überhaupt nicht. Also gut, Dann noch die Frage der Gewerkschaften, die wurde auch von der Tsipras-Führung abgeklemmt, ziemlich scharf. Die Frage der Generalstreiks, wie kommen wir da weiter? Wir können nicht einfach Dutzende von Generalstreiks machen, die in Tat und Wahrheit keine Generalstreiks sind, und dann einfach fortfahren. Das muss am Syriza-Kongress diskutiert werden, wurde nicht diskutiert oder nur von der Linken versucht vorzubringen, und heute, vor wenigen Tagen, hat man erfahren, das griechische Gewerkschaftssystem ist ein ganz spezielles System. Nicht? Die Delegierten werden 3 Jahre im Voraus gewählt, das heißt, die heutigen Gewerkschaftsdelegierten des letzten Kongresses im März 2013 waren die Delegierten gewählt worden 2010. Das ist ein völlig absurdes System. Und heute, und 40% der Gewerkschaftsleitung ist von der Neodemokratie, also von den Bürgerlichen. Und der Witz der Sache ist, dass heute vor wenigen Tagen hat die Führung der Neodemokratie zum ersten Mal die Frage gestellt, müssen wir einen zeitlich unbeschränkten Generalstreik ausrufen, um weiterzukommen. Die Neodemokratie stellt das heute im griechischen Gewerkschaftsbund. Ist doch verrückt sowas, oder? Eine rechtsbürgerliche Partei stellt die Frage des unlimitierten Generalstreiks und nicht die Linken. Gut. Also, es gab heftigste Reaktionen am Syriza-Kongress. Während des Kongresses hat die linke Plattform aufgerufen, eine Sondersitzung zu machen, um Mitternacht praktisch, oder ne, 11 Uhr nachts, und da kamen fast 1000 Delegierte. Der 3.500 Delegierte, 1000 sind aus dem Kongress ausgestiegen und haben eine Sonderversammlung gemacht, wo sie das diskutiert haben. Das heißt, das wichtigste Resultat des Syriza-Kongresses und der Politik der Tsipras-Führung ist eine Radikalisierung des linken Flügels von Synaspismus, also diese linke Plattform, die, wie gesagt, mindestens 25% von Syriza repräsentiert. Und da ging es hoch her, da schlugen die Emotionen über und über, weil die Leute waren echt empört. Die Leute waren total empört über das Vorgehen der Tsipras-Führung. Und dass man während dem Kongress rausläuft und eine separate Massenversammlung macht mit fast 1000 Leuten, das ist schon ziemlich sensationell. Und der Kongress ging weiter, der ging bis Mitternacht, morgens um 1 Uhr. Nicht? Es war in einem großen Olympiastadion, etwas am Rande von Athen. Ja, das ist mehr oder weniger das Wichtigste. Zur Frage noch von den linken Organisationen. Es gab, die Tsipras-Führung ist dann ein bisschen zurückgewichen aufgrund dieses Protestes, der sich da regte in der Masse der Delegierten, und die heutige Formel ist, sie müssen sich im Prinzip auflösen, alle Tendenzen, aber wir werden es in 3 Monaten nochmals diskutieren, wie der Stand der Dinge ist. Das heißt, das ist der Beschluss der Auflösung steht, aber er ist noch nicht verwirklicht und sie müssen etwas Rücksicht nehmen. Und es gibt natürlich Strömungen, die denken, ja, Syriza ist schon vorbei, das war eine schöne Geschichte, aber es ist schon vorbei, schon degeneriert. Das glaube ich nicht. Ich glaube, als Linker muss man in der Syriza bleiben, unbedingt. Aus dem anfangs angeführten Grund, weil was sich heute radikalisiert, was sich heute politisiert in Griechenland, das geht zu Syriza. Und bei diesen Leuten muss man bleiben, mit diesen Leuten muss man weiter diskutieren. Natürlich, es gibt auch Antasia und so, aber die sind gar nicht so schwach und die sind stärker in der Gewerkschaftsbewegung als Syriza und so. Aber trotzdem, die Kraft, die Hoffnungen der Bevölkerung kanalisiert, ist nach wie vor Syriza. Und wenn eine Alternative entsteht, wird nach wie vor Syriza die Hauptrolle dabei spielen. Und es ist durchaus möglich, dass das Regime kippt. Das ist meiner Meinung nach jederzeit möglich. Wir wissen es nicht. Es kann nur überdauern. Aber vielleicht kann es auf übermorgen schon stürzen, dieses Regime. Und dann ist die Frage gestellt. Und es gibt, und das ist das Gefährlichste, in der griechischen Bevölkerung aufgrund der Lebenssituation, die echt prekär ist, dass einen Demoralisierungsprozess gibt. Die Leute resignieren, nicht? Also, da war da irgendwie ein Taxichauffeur, der hat Syriza gewählt letztes Mal und jetzt sagt er, er werde die KKE wählen, weil die Syriza, das seien alle Weicheier und so. Die würden ja nichts bringen und die seien ja nur auf dem Parlament und so. Noch eine ganz kurze Anekdote, als ich am Kongress ankam, da war ein riesiger Parkplatz und auf diesem Parkplatz waren 50 schwarze Limousinen. Und ich verstehe ja wirklich nichts von Auto, aber ich habe das Erste, was ich gesagt habe, ist, die sehen so teuer aus, diese Autos, was ist denn da los? Das sind natürlich die Limousinen der Parlamentsabgeordneten, die da ranchauffiert werden, alle schwarz, alle diese schwarzen Limousinen, kenne ich auch von der PT, die hatten auch gar nicht alle schwarze Limousine. Die wahnsinnig gut verdienen. Ein Abgeordneter in Griechenland verdient unglaublich gut. Also da ist 1 zu 12 nichts dagegen. Das ist 1 zu 50 oder was, nicht, was die verdienen im Vergleich zur Bevölkerung mit allen Dingen, noch Chauffeur und all das Zeug dazu. Diese sind sehr stark aufgetreten und die Tsipras-Führer musste sich dann den Vorwurf gefallen lassen, sie wurden offiziell in mehreren Interventionen als die Golden Boys bezeichnet. Die Golden Boys und Tsipras, nicht? Also das heißt ein bisschen die Yuppies und so. Das hat er dann gekontert, aber war doch interessant, dass es einen Raunen in der Masse der Delegierten gab über auch diesen Lebensstil, nicht, die diese Leute führen und diese Aufführung, also die diese Leute führen und auch demonstrieren, nicht. Der Tsipras wurde in der schwarzen Limousine, nicht, er ging nicht auf den Parkplatz und stieg in seine Limousine, nein, er musste die Limousine 10 Meter vor dem Eingang deponieren mit Chauffeur und wurde dann während der Diskussion weggeführt mit seiner Limousine. Das sind kleine Dinge, aber die symbolisieren wichtige Sachen. Das ist ein Ausdruck und die Leute merken das sehr wohl. Das ist ein Detail, aber ein Detail, das Auskunft gibt ein bisschen über den Geist dieser Leute, die da in der Syriza an der Führung sind.
Ich möchte nicht direkt anknüpfen, was Tino gesagt hat, aber vielleicht ein Vorwort vorweg. Ich habe viele Referate über Griechenland und in verschiedenen Organisationen gehalten. Und die waren sehr pessimistisch, auch schon in der Zeit vor 2 Jahren. Und da war ja in den deutschen linken Medien eine, fast Lobhudelei über diese Generalstreiks, die du jetzt auch mal auf das Maß zurückgestutzt hast, wie sie wirklich waren. Wenn man auf den 1. Mai Demonstrationen waren sie zum Teil lächerlich. In Großstädten, in Millionenstädten waren dann da keine 500 Leute zusammengekommen. In der Krise, da hatte ich einen sehr pessimistischen Eindruck. Und zwar lag das daran, dass zum Teil die Organisationen versagt haben, sage ich jetzt mal so kurz gesagt. Wir haben das jetzt über Syriza gehört, das ist ja auch ein gewisses Versagen und ich kann da nur bestätigen, dass da immer weiter sozialdemokratische Positionen in der Parteispitze zumindest und auch vom Vorsitzenden da um sich greifen, der vor kurzem, vor 2 Jahren noch ganz andere Sachen gesagt hat. Das muss man einfach so sagen. Und diese Sachen ihn die nach oben katapultiert haben. In der Wählergunst, in der Stimmung der Bevölkerung. Ne? Also wenn er gesagt hat, keine Schuldenbedienung und diese Regierung muss weg und EU, ob wir da noch verbleiben können, das muss diskutiert werden und so weiter. Sie sind nie so weit gegangen, dass sie sagten, wir treten da aus oder wir machen eine eigene Währung. Das ist schon damals so gewesen, aber diese Positionen sind vielfach aufgeweicht worden. Deswegen kann ich meinem Vorredner da voll und ganz bestätigen und unterstreichen. Syriza agiert nicht auf sozialistischen Positionen oder Kenntnissen und der Druck auf Syriza ist größer als Syriza Druck auf die bestehenden Parteien macht. Sie sinken auch schon in der Wahlprognose, wobei ich das nicht so ganz ernst nehme, aber es ist so ein bisschen so, ne? Und also sie weichen zurück und das ist eine viel von Mechanismen, du hast sie geschildert, diese kleinen Geschichten, die so ein Ausdruck sind, dass da sie mit ihren Autos vorfahren und dass sie das auch dann persönlich behalten wollen, was sie jetzt erreicht haben. Ne? Gut. Ich habe auch in den Vorträgen immer gesagt, dass, da bin ich vielleicht ein klein bisschen anderer Meinung, wie mein Vorredner, wie du, Tino, dass die Bevölkerung und die Gesellschaft schon ganz große Schwächen hatte in Griechenland. Hinsichtlich einer solidarischen Gesellschaft, hinsichtlich einer nicht korruptiven Gesellschaft und so weiter. Sehe ich ein klein bisschen anders oder kritischer oder ich sage, da sind viele Schwächen gewesen oder sind auch noch viele Schwächen da. Und das hat auch bei den Parteien oder bei den Organisationen, die auf der linken Seite sind, auch dazu geführt, oder wir haben die Situation, sag ich mal so, dass sie kein geschlossenes Weltbild haben. Das hast du ja auch angeführt, dass das so ein bisschen fehlt, dass so die Vision fehlt. Was wollen wir machen? Wie wollen wir regieren? Was soll sich grundlegend ändern? Dazu brauche ich auch ein Weltbild. Da brauche ich was zur Ökonomie. Da kann ich nicht sagen, naja, so ein bisschen mit den Banken werden wir was machen, aber so ganz genau wissen wir das auch nicht. Aber wenn wir dran sind, wissen wir das schon. Ne? Und dass man nicht guckt, was in anderen Ländern passiert ist. Nicht? Was haben die mit ihren Währungen gemacht in anderen Ländern, in Argentinien, in Kuba und so weiter, dass sie Doppelwährungen eingeführt haben und sich nicht abhängig gemacht haben vom Dollar oder was auch immer die Weltbank ihnen da aufgedrückt hat. Ne? Dass sie gesagt haben, wir machen auch wieder eine Ökonomie, die wir selbst bestimmen dann auch, ne? als Land oder als Regierung. Ne? Also sie haben, finde ich, kein Weltbild herausgearbeitet, das zwingend ist. Ne? Das zwingend ist. Ne? Aber das betone ich auch immer wieder auf allen Vorträgen. Das sind jetzt nicht die Punkte, die die Krise hervorgerufen haben. Die eigene Schwäche in Griechenland. Das sind nicht die Punkte. Die Punkte, und das muss man in aller Deutlichkeit sagen, das ist die Wirtschaft, die kapitalistische Wirtschaftskrise in der Welt. Ja? Und da ist der Punkt der, dass, und das soll auch so sein, in einem Kapitalismus, das fängt bei dem Schuhfabrikanten an, das fängt geht bei dem Autofabrikanten weiter, das hört bei der Weltökonomie nicht auf, dass die Großen die Kleinen fressen und dass damit eine gewisse Bereinigung am Markt passieren soll und dass das so gewollt ist. Ne? Dass das nicht geplant ist, dass man sagt, wir wollen ein Land überleben lassen oder sonst irgendwie, sondern das soll gefressen werden. Und ein Freund von mir hat das mal so ausgedrückt, und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mekis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifisch Flossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mekki Messer trägt einen Handschuh, darauf man keine Untat liest. Also, Griechenland blutet, das ist so. Ne? Und wir in Deutschland, ne? Mekis, wir bluten nicht, wir haben keine dreckigen Handschuhe. Oder nur ein bisschen. Oder auch der Kapitalismus hat nur ein bisschen dreckige Handschuhe. Ne? Der wird sogar mittlerweile wieder reingewaschen. Der sagt, wenn wir die wieder voranbringen, den Kapitalismus hier bei uns in Deutschland, dann wird es denen da auch wieder besser gehen. Nein, das ist genau umgekehrt. Hier sind die blutigen Zähne oder Handschuhe, ne? Die man nicht so gut sieht. Ne? Der Punkt ist nur der, die Lösung, die propagiert wird, funktioniert nicht. Also, die Methode, dass eine Bereinigung stattfindet und danach das besser läuft, das ist nicht gesichert und das funktioniert auch nicht so. Wenn Griechenland fällt, und zu Griechenland gehören sicherlich auch Irland, Portugal, auch Italien und so weiter, wenn die fallen, ist auch ein Stück des Siegers kaputt. Ja? Zurzeit sieht man das nicht so, weil der Sieger noch in China und in Indien noch viel bewegen kann oder auch in Russland. Aber das geht nicht so weiter. Das heißt, wenn ein Stück des Systems kaputt geht, geht auch ein Stück des Siegers kaputt. Ne? Das ist anders wie beim 100-Meter-Lauf. Ne? Der kann 100-mal laufen und immer wieder gewinnen und dann wird ihm zugejubelt. Hier funktioniert das nicht. Es wird uns eingeredet, dass das funktioniert, aber es funktioniert hier nicht. Wir werden es sehen in Kürze nach der Wahl. In Deutschland wird ein Stück zusammenbrechen. Das wird so gewaltig sein, dass das knirscht im Gebälk des Kapitalismus. Ja. Und die Situation in Griechenland ist, so schwierig ich das einschätze mit diesen Organisationen, das ist leider ein Pessimismus, den ich gerne nicht hätte, dass die Organisationen nicht das gemacht haben, ob das die KP war, ob das die großen Gewerkschaften waren, die nicht unbedingt der Regierung angehören. Es gibt ja auch viele, die der Regierung angehören, du hast das ja gerade geschildert, aber auch die anderen, die haben es nicht geschafft, so sich zu positionieren und zusammenzuarbeiten, dass sie eine Gefahr für diese, dass sie wirklich eine revolutionäre Situation hervorbringen und einen Sturz machen. Ne? Aber es ist was anderes passiert. Durch die Situation, durch die ökonomische Lage und durch das Zerschlagen eines Weltbildes, wo in Opern und die türkischen Berichte, die wir vorhin gehört haben, wo gesagt hat, jeder Fernsehsender wird kontrolliert und so weiter und jede Sendung und jeder Spielfilm muss darauf ausgerichtet sein, dass die jetzige Regierung alles richtig macht und dass das der Way of Life ist und so weiter. Das war in Griechenland auch so. Die haben ein Fernsehen gehabt, das nicht schön war. Deswegen war auch, als sie das geschlossen haben, die haben ja einfach ihr Fernsehen geschlossen, das muss man von heute auf morgen, haben sie den Saft abgedreht, illegal, ne? Das war ein großer Protest, der nicht gigantisch war. Ja, weil sie nicht irgendeine Vision ausgestrahlt haben. Ne? Und das muss man also ein bisschen vorwerfen. Aber was jetzt passiert ist, dass diese Sachen zerstört sind. In den Köpfen der Menschen. Die glauben nicht mehr an die Soap-Operas, die ihnen da vorgespielt werden. Die glauben nicht mehr an diesen Kapitalismus. Und die glauben auch nicht mehr an der Wiederauferstehung Griechenlands, wie es vorher war. Also wie es vor 5 Jahren oder vor 8 Jahren war. Griechenland ist ja exorbitant explodiert in dem Bruttoinlandsprodukt und so weiter. Die haben ja Italien fast erreicht, also bis auf ein paar hundert Euro von 30.000 pro Person auf hatten die Italiener 500 mehr oder so ähnlich. Die sind innerhalb von 10 Jahren dermaßen aufgestiegen wirtschaftlich mit allen möglichen Sachen, auch wenn sie vielleicht so mehr auf der bürokratischen Ebene passiert sind. Aber wenn man die umrechnet, waren die sehr weit vorne und die glauben nicht mehr daran, dass sie das in den nächsten 20 Jahren erreichen. Für die ist ein Lebenstraum kaputt gegangen, und zwar vom Oberarzt bis zum Schlosser, Gärtner, Fabrikarbeiter. Das ist bei denen kaputt gegangen. Und jetzt müssen sie sich natürlich was Neues suchen. Das tun sie. Wenn sie das nicht machen, können sie nicht überleben. Sie müssen mit ihrer Familie was Neues machen. Sie müssen ihre verkommenen Olivenhaine, die sie nicht bewirtschaftet haben, plötzlich wieder kultivieren. Die Ärzte müssen weiterhin für die Menschen da sein und müssen irgendwie das schaffen, dass sie ihren Beruf, ihre Berufung weiter leben können, und da entstehen neue solidarische Formen, das muss man also so sagen. Also, dass sie sehen, wir strengen uns individuell an, kommen aber nicht viel weiter und sehen, dass sie irgendwas Neues bauen müssen. Ob die Ärzte jetzt das Krankenhaus selbst führen müssen, wie es in einigen Sachen ist, ob sie sagen müssen, wir können nicht mehr an den Tropf dieser pharmazeutischen Großindustrie hängen und so weiter und müssen da kollektiv, was weiß ich, in Indien einkaufen, wo die patentfrei produzieren, und die Bauern sagen, ja okay, ich habe hier jetzt meinen Olivenhain fertig gemacht, aber das hilft mir jetzt noch nicht, dass sie dann Kooperationen eingehen mit bis zum Ölverkauf und so weiter. Das ist das, was im Augenblick tatsächlich passiert und was eine Änderung in den Köpfen gemacht hat. Ne? Also die Griechen haben ja bis vor, ich sag mal, 3 Jahren, 5 Jahren, Sabine, wie heißt das, Tina Kanume gesagt, nicht? In jeder zweite, sag mal, ja, so. Was kann man tun? Ne? Was kann man tun? Das war einer der Hauptsätze. Und das führte dazu, dass, was du gesagt hast, wir müssen nicht jammern, wir müssen verändern oder wir müssen...
Nicht schimpfen, sondern widerstehen.
So ist das. Nicht schimpfen, sondern widerstehen. Ja? Und das passiert tatsächlich jetzt in einer anderen Form, nicht indem die großen Organisationen dazu aufrufen und dann sich für 3 Stunden irgendwo hinstellen, sondern die bauen eine neue Gesellschaft unterhalb eines Levels auf, der bis dato da war. Und ich, da glaube ich, wenn man da als Organisation, als Gewerkschaft, als Genossenschaftler und so weiter aktiv mitbaut, dass man da viel erreichen kann. Also auch in den Köpfen. Und das ist meine große Hoffnung, dass auch die Organisation damit einsteigen und nicht sich nur an Wahlprozenten orientieren und versuchen immer jeder Stimmung nachzugeben, was Syriza im Augenblick ziemlich stark macht. Und dadurch, glaube ich, entstehen neue Zusammenhalte, neue Ideologien und das ist ongoing, nicht? Also was früher alles die Städte angezogen haben, deswegen hatte ich auch vorhin ein bisschen kritisch nachgefragt, was die Städte angezogen hat an Menschen, das ist vorbei. Ne? Die Städte geben massenhaft Menschen ab, ne? Ins Land. Ne? Die gehen aufs Land und sagen, da können wir kollektiv irgendwas erreichen und so weiter. Natürlich passiert das auch in den Städten, das will ich jetzt nicht sagen. Ne? Also es gibt Stadtteilarbeit, wo für Ernährung gesorgt wird, für Kindererziehung, für Gesundheit und so weiter. Auch das passiert alles in den Städten. Aber nicht nur. Und mein Pessimismus von damals ist ein bisschen, muss ich ein bisschen zurücknehmen. Ich sage, es entsteht was Neues. Und wenn man in Portugal zum Beispiel damals gesehen hat, wenn die einen großen Generalstreik gemacht haben, dann konntest du irgendwo in den Berge fahren, in so ein kleines 200 Seelendorf und hast du dann Riesenplakate gesehen, in zwei Wochen ist der Generalstreik. Ja? Richtig, die haben richtig systematisch in Portugal gearbeitet. Das war in Griechenland nie so. Ne? Und meine Hoffnung ist, dass wir, also auf dem Land war da nichts los. Nicht? Das war Thessaloniki, das war Athen und noch vielleicht fünf große Städte, wo richtig Bewegung war. Nicht? Und meine Hoffnung ist, dass sich das jetzt auch ausbreitet und da bin ich ganz optimistisch. Nur müssen wir als Organisation darauf eingehen. Wir müssen das verstehen. Vielen Dank.